Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Ein schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Kosten und Überregulierung. Kommt der Industriestandort Österreich unter die Räder? Wie wettbewerbsfähig Österreichs Industrie noch ist, diskutiert Eva Komarek, General Editor for Trend Topics in der Styria Media Group, im Expertentalk der Presse und begrüßt dazu im Studio Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG und Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, Peter Mitterbauer, CEO der MIBA AG und Vizepräsident der Industriellen Vereinigung Österreich, sowie den Chefökonom der Industriellen Vereinigung Christian Hellmenstein.
Herr Hellmenstein, im Vorjahr ist Österreichs Wirtschaft geschrumpft. Die Prognosen für heuer schauen auch eher nach einem flachen Wachstum aus. Jetzt ist das erste Halbjahr fast um. Wie entwickelt sich denn die österreichische Wirtschaft aktuell?
Ja, konjunkturell stellen wir fest, dass wir uns in der Industrie im zweiten Jahr der Rezession befinden. Wir arbeiten uns allerdings im weiteren Jahresverlauf inkrementell in Trippelschrittchen aus der Krise heraus. Aber trotzdem, wir können in diesem Jahr nicht wirklich einen Aufschwung in der Industrie erwarten. Wir sind schon glücklich, wenn wir mit einer schwarzen Null abschließen würden. Strukturell ist die Herausforderung allerdings eine noch viel größere, weil der Standort Österreich unter massivem Wettbewerbsdruck leidet.
Herr Pierer, wo drückt denn der Schuh bei der Industrie besonders und welche Sektoren sind denn da vor allem betroffen?
Österreich ist eingebettet in der Europäischen Union. Letztes Wochenende gab es im Deutschen Handelsblatt einen Riesenartikel. China, USA und die 27 Zwerge. Ja, und da sind einer dieser Zwerge da drinnen. Und wir haben es also geschafft, in den letzten Jahren vor allem innerhalb dieser Zwergengemeinschaft uns komplett hinauszupreisen. Wir haben Personalkostensteigerungen innerhalb von 2 Jahren von 20%. Wir haben die höchsten Lohnstückkosten. Wir haben mittlerweile Unterschiede zu Italien, Spanien von mehr als 20%. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch in Europa. Europa reguliert sich zum Stillstand. Ja, vor lauter Vorschriften wissen wir nicht mehr, wo wir exportieren. Das nächste Thema, was wir haben, ist ein schwerwiegendes demografisches. Ja, ich bin immer noch Babyboomer-Generation. Also wenn Sie mein Geburtsjahr anschauen, bin ich schon 4 Jahre in Österreich in Pension. Aber Rock'n'Roll, as long as it gets. Von 100, die in Pension kommen, nur mehr 60 nach. Von den 60 sind ein Teil davon, der sagt, was kann ich am Freitag machen? Also Work-Life-Attitude. Also wir haben massiv schwierige Rahmenbedingungen, um hier im internationalen Wettbewerb. Das Erfolgsmodell von Europa war ein Exportmodell, dass wir nach dem Krieg und über Bildung, über leistungsfähige Gesellschaften in die Welt exportiert haben. Das hat sich umgedreht.
Herr Mitterbauer, Österreich war gut im Export. Schießen wir uns jetzt komplett aus dem Export raus?
Ja, Österreich war gut und ist im positiven Sinne abhängig vom Export. Wir sind Exportweltmeister.
Immer noch?
Wir sind gerade dabei, das zu verlieren, weil um Export betreiben zu können, musst du natürlich international wettbewerbsfähig sein. Und das ist zwar sperrige 2 Worte, aber das ist so zentral wichtig. Wenn unsere Kosten hier zu produzieren von Arbeitskosten, von Energiekosten, von anderen Kosten einfach deutlich höher sind als andere Länder in Europa, geschweige denn außerhalb von Europa, na, dann werden die Kunden das von anderswo kaufen als von Österreich als Beispiel. Und hier, Stefan Pierer hat es erwähnt, die Arbeitskosten, die steigen überproportional zu Nachbarländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Also ich rede nicht von Osteuropa, sondern im Vergleich zu denen. Dramatisch über die letzten Jahre 35% Steigerungen von Lohnstückkosten. Und das Gleiche ist bei Energiekosten. Und das natürlich, und das sieht man schon, dass Europa im Vergleich zu anderen Weltwirtschaften prozentuell weniger wichtig wird, ist, was ist der Anteil des Welt-BIPs von diesen Regionen? Da waren wir noch vor 15 Jahren bei 21%. Also 21% der Weltwirtschaft war in Europa. Da sind wir jetzt bei 16%. Und das ist natürlich schon angsterregend. Und wenn wir es nicht schaffen, wettbewerbsfähig zu bleiben und das Umfeld zu schaffen, dann ist die Gefahr halt, dass auch Wohlstand verloren geht. können wir nachher vielleicht noch reden, wie das Thema Unternehmen, Unternehmertum und Wohlstand zusammenhängt. Aber das ist ein dramatisches Thema.
Herr Ingelstadt.
Stichwort Exportweltmeister. Ja, da scheint die Sonne der Vergangenheit noch auf uns. Was ich befürchte, ist, dass wir in einer anderen Kategorie nicht Weltmeister, aber doch Meister werden könnten, nämlich beim Kapitalexport. Und das wäre absolut abträglich. Genau das ist ja die jüngste Bewegung, die wir beobachten müssen, dass wir zwar nicht weniger Kapital importieren inzwischen, aber wesentlich mehr Kapital exportieren. Das heißt, die Schere geht immer weiter auseinander. Und das ist auch ein klares Indiz dafür, dass die Standardattraktivität Österreichs in den letzten Jahren deutlich abgenommen
hat. Das heißt also, dass im Endeffekt, wie ist es, Herr Bierer, bei Ihnen mit Investitionen jetzt auch am Standort in Österreich, ist das schon komplett uninteressant geworden?
Am Standort Europa wird nicht mehr investiert, weil die Kapazitäten sind ausreichend. Denn durch die Deglobalisierung verschieben sich auch Nachfragemengen nach Indien, Amerika, China, wo immer hin. Das ist einmal die eine Tendenz. Das zweite ist, dass wir als global aufgestellte Unternehmen natürlich nicht nur die Arbeitskosten, sondern auch die Arbeitszeit. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Mein Entwicklungsingenieur in Österreich, in Mattighofen, der arbeitet 1640 Stunden netto. Also ich rede jetzt nicht von Krankheit und sonst was. Der gleiche Entwicklungsingenieur in China, in Hangzhou, arbeitet 2540 Stunden. Ja, ungefähr gleich viel in Indien. So 50% mehr. Wir wundern uns, warum die so schnell sind bei der Entwicklung. Ja, nun auch nicht, wenn ich 50%. Und dann kommt noch was anderes dazu. Die Arbeitgeberkosten sind ungefähr die Hälfte. So, was tun Sie als Unternehmer oder als verantwortlicher CEO? Sie werden verlagern. Und das, was momentan dramatisch in Europa ist, ist ja nicht die Fertigungsstandorte, sondern Intellectual Property, sprich White Collar, sprich Angestellten, Entwicklungen. Das wird massiv verlagert und nicht nur von uns, sondern schauen Sie nach Deutschland grundsätzlich. Also das europäische Erfolgsmodell ist nicht nur unter Druck, sondern ist, würde ich sagen, unter Restrukturierung und massiv.
Wenn ich hier vielleicht ergänzen darf, was ich vorher versucht habe, kurz anzusprechen, auch das Image von Industrie, von Unternehmen und auch von Unternehmer ist ja in der breiten Masse nicht unbedingt das Beste. Wird teilweise auch so versucht, ein bisschen an den Rand zu stellen, okay, das geringere Übel. Aber der Dreisatz, der es ja ist, sei es nur das Unternehmen gesehen werden als maßgeblicher Garant für Wohlstand, weil jedes Unternehmen oder jeder Mitarbeiter, der angestellt ist an einem Standort wie in Österreich, maßgeblich dadurch der Staat Steuern einnimmt. Und Steuern dafür nötig sind, damit wir unsere Pflege, unsere Infrastruktur, all das investieren können. Das ist ja nicht Geld vom Staat, sondern Geld von Leuten, die Steuern zahlen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Durchschnittlich etwa pro Beschäftigter in Österreich sind 30.000 Euro, die dem Staat zugutekommen. Das sind natürlich zwischen Brutto und Netto vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin. Das sind die ganzen Lohnnebenkosten, die Unternehmen so zahlen wollen. Das sind Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer von Unternehmen. Also ich gebe das Beispiel, so kleines Unternehmen wie wir sind, mit knapp 3.000 Beschäftigten in Österreich. Der Staat nimmt fast 100 Millionen Euro an Steuern ein. Und wenn diese Arbeitsplätze immer weniger in Österreich bleiben und die Gefahr sind, wegzugehen, dann wird dieser Wohlstand nicht mehr leistbar sein, so wie wir heute leben. Und deswegen sagen wir auch SOS Wohlstand, nicht SOS Industriestandort auch, ja, aber Industriestandort als Mittel zum Zweck, das Wohlstand, so wie wir ihn wollen und so wie wir ihn behalten wollen, auch in Zukunft, und da rede ich nicht von morgen oder vom Jahr 2025, sondern in 5 und in 10 Jahren auch noch möglich ist. Mhm. Und auf das, was versuchen wir aufmerksam zu machen, auch in der breiten Bevölkerung diese Zusammenhänge zu bringen. Und darum geht es uns, weil uns geht es um den Wohlstand und damit auch um den Standort.
Herr Hellmannstein, wie schaut denn jetzt die Vergleichslage, wenn wir von der Wettbewerbsfähigkeit ausgehen, von den Standorten innerhalb Europas? Wie schauen wir denn da aus? Also wir haben ja auch lange von den osteuropäischen Ländern profitiert. Wie hat sich die Lage da entwickelt? Rutschen wir immer weiter ab als Österreich Wettbewerbsfähigkeit oder wie schneiden wir ab? Wie schaut es zum Beispiel auch aus mit Italien oder Spanien im Vergleich?
Ja, wir versuchen das ja zu objektivieren, etwa dadurch, dass wir internationale Standortrankings vergleichen und dann stellen wir fest, dass wir im Jahr 2007 im internationalen Standortranking des IMD auf Rang 11 positioniert waren. Inzwischen sind wir auf Rang 24 abgerutscht. Das ist eine so massive Bewegung, die kann man nicht ignorieren. Das sind auch keine statistischen Zufälligkeiten mehr, sondern das ist ein Trend, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Wir profitieren als österreichische Volkswirtschaft
immer noch
davon, dass wir die hohe Vernetzung mit Zentral- und Osteuropa haben. Ja, also es wäre gar nicht auszudenken, wo wir stehen würden, wenn wir eben genau dieses Engagement in Zentral- und Osteuropa nicht hätten. Denn wir importieren in gewissem Sinne immer noch Wachstumsimpulse aus Zentral- und Osteuropa. Denn der Konvergenzprozess Zentral- und Osteuropas gegenüber Westeuropa hält ja immer noch an. Und der wird nach unseren Berechnungen in vielen Ländern, nehmen Sie beispielsweise Rumänien, Bulgarien oder Polen, noch 40 bis 70 Jahre anhalten. Das heißt, wir werden noch über Jahrzehnte hinweg, wenn wir es richtig machen, von diesem Konvergenzprozess profitieren. Aber das setzt voraus, dass unser eigener Standort die Hausaufgaben macht und wettbewerbsfähig bleibt. Sonst hilft es uns nichts, dass wir neben uns immer noch hochattraktive Standorte haben. Und das wiederum bedeutet, und dann sprechen wir wirklich über die eine Schlüsselgröße, die wirtschaftspolitisch entscheidend ist, wir brauchen einen Investitionsboom in Österreich. Und zwar durch verbesserte Standortbedingungen auf der privaten Seite und durch komplementäre öffentliche Investitionen. Die Produktivität einer privaten Investition, die kann ein Unternehmensmanagement nur bis zum Werkstor gestalten. Jenseits des Werkstores bin ich davon abhängig, dass ich eine intelligente Regulierung habe und eine gut ausgebaute Infrastruktur habe. Das heißt, ich brauche auch komplementäre öffentliche Investitionen. Wir müssen also die Standortbedingungen strukturell verbessern und gleichzeitig budgetäre Freiräume schaffen, dass die öffentliche Investitionstätigkeit wieder anspringt. Denn schockierenderweise hat die sich seit dem Jahr 2000 in Österreich halbiert. Das ist eine extreme Gegenwartsreferenz. Und buchstäblich eine Zukunftsvergessenheit.
Und wo liegen da jetzt so auch die Hauptgründe, dass sich das so negativ entwickelt hat?
Herr Pira hat die Hauptpunkte eigentlich schon genannt. Ja. Nämlich wir haben eine doppelte Kostenbelastung, die Energiesäule. Da sind wir in keiner Weise mehr wettbewerbsfähig und zwar gegenüber allen Teilen der Welt. Dann haben wir unsere Arbeitskostendynamik, den Bürokratie-Tsunami und schließlich die demografische Änderung. Wobei die demografische Änderung würde ich als am wenigsten gewichtig ansehen, denn die Chinesen und die Amerikaner haben auch enorme Probleme bei der Arbeitskräfteverfügbarkeit. Das ist nach meinem Dafürhalten vor allem der bürokratische Tsunami und der Energiekostennachteil, der unsere Industrie so massiv unter Druck bringt.
Wobei, da muss ich korrigieren, da darf man aber nicht unsere, sage ich, meine Babyboomer-Generation mit 62 nach Hause schicken. Ja, muss man vielleicht nach Japan schauen, da arbeiten sie über 70 auch noch. Ja, das Thema, und das ist das, was uns als IV so nahe liegt. Diejenigen, die noch bereit sind, mehr Leistung, länger zu arbeiten, dass die sich steuerlich rächen. Ich rede jetzt nicht nur von Überstunden, sondern auch Regelpensionisten, ja, die bereit sind, noch weiter zu arbeiten in ihren Möglichkeiten. Das ist volkswirtschaftlich enorm wichtig, ja. Wir schicken die Leute mit 62 nach Hause,
ja. Ja, da sprechen wir davon, dass wir in Wirklichkeit volkswirtschaftliches Vermögen vernichten.
Ja, und das machen wir, intellektuelles Wissen. Reden Sie mit Leuten, die 2 Jahre aus dem Prozess sind, auch wenn sie CEOs und sonst wo waren, dann diskutieren sie über Speisekarten und Dinge und wo der Charterflieger hinfliegt.
Diese Vernichtung von Vermögen, die haben wir nicht nur im Bereich des Humankapitals. Deswegen plädieren wir intensiv dafür, dass wir möglichst danach trachten, Humankapital lange im Produktionsprozess zu halten, denn Humankapital aufzubauen, zu akkumulieren, ist ein Prozess über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und die Expertise älterer Beschäftigter ist enorm wichtig. Aber wir beobachten diese Vernichtung von Kapital auch beim Sachkapital. Das heißt, indem wir ohne Not bestimmte Energieerzeugungskapazitäten aus dem Markt nehmen, nicht? Und die Anlagen sind zum erheblichen Teil dann noch gar nicht abgeschrieben.
Reden wir vielleicht jetzt auch noch kurz über Vergleich international. Also USA und China, wie schneiden wir denn da ab? Ich meine, es gibt ja auch zurzeit gerade eine gewisse Instabilität, was sozusagen die Beziehungen zwischen USA und China betrifft. Das hat sich zwar ein bisschen beruhigt, aber die Spannungen sind immer noch da, was sich ja auch auf den Handel auswirkt. Wie beeinflusst denn das auch jetzt sozusagen Europa?
Massiv natürlich, ja. Ich sage mal so, wenn man die großen Blöcke nimmt wie Europa, Europäische Union, USA und vielleicht in Asien stellvertretend China, die wollen auch alle Wohlstand halten, in diesen Verschiebungen der tektonischen Dimensionen mithalten können. Man könnte sagen, Amerikaner innovieren, auch über Subventionen, Stichwort Inflation Reduction Act. Die Chinesen, die mit sicherlich strategischer und ich würde mal bewusst sagen strategischer Staatspolitik versuchen Unternehmen, wie soll ich sagen, auch international unterstützen, auch finanziell zu unterstützen. Und wir in Europa versuchen über Regularien und Gesetze und Vorschriften uns zu behaupten. Und ich behaupte, dieser Weg, den wir in Europa hier machen und so wie wir ihn machen, ist sicherlich der, der am wenigsten erfolgreich sein wird. Wieso sage ich das? Weil es gibt keine Technologieoffenheit. Das heißt, Ziele zu setzen ist gut und richtig, aber wie sie erreicht werden soll, das soll die Forschung, das soll die Wirtschaft, das soll die Wissenschaft ermöglichen. Und es weiß niemand, was der richtige Weg ist in die Zukunft. Und ich sage so, diese anderen Länder auch, jetzt sage ich mal bewusst eine Amerika, die können Industriepolitik fehlerfrei buchstabieren. Und der Klimawandel und Green Deal ist gut und es ist richtig und es ist wichtig. Es muss aber auch richtig gemacht werden und es muss die Bevölkerung und natürlich auch die Wirtschaft sinnvoll mitgenommen werden, weil sonst kann man es nicht gegen die Bevölkerung machen.
Aber Innovationskraft war ja durchaus eigentlich immer etwas, was Österreich hatte oder wahrscheinlich auch immer noch hat. Ist das nichts, womit wir dann im Endeffekt immer noch punkten können?
Nein, das ist eine völlige Fehlannahme. Wenn Sie in China oder mittlerweile auch Indien oder sonst so, was sich dort abspielt, die macht sich keine Vorstellung, was da auf uns zukommt. Wir sind versteinert in unserer europäischen Denkstruktur. Und wir glauben, wir können mit moralischen Ansprüchen in der Außenpolitik, in der Lieferkettengesetz, meine 20 Jahre dilettieren wir bei Mercosur herum, weil wir den brasilianischen, argentinischen Bauern was Biolandwirtschaft, ich meine, das Thema ist vorbei.
Also nochmal kurz zum Thema Innovationskraft Europas. Die ist in einigen Bereichen durchaus noch ausgeprägt. Man würde es ja kaum glauben, aber Österreich beispielsweise hat die fünfthöchste Erfinderdichte, was die automotiven Patente angeht, weltweit. Da sind wir vor wesentlichen OEM-Standorten, also vor Standorten, die noch eigene Automobilproduzenten haben, wie Frankreich oder Schweden. Da sind wir wirklich gut unterwegs. Wir sind sogar Patentweltmeister, wenn es um die österreichische Bahnindustrie geht. Aber völlig korrekt ist, im Rest der Welt passiert extrem viel Humankapitalakkumulation. Die Innovationskraft dort ist absolut nicht zu unterschätzen. Und wir beobachten es weniger im Moment noch beim Güterexport. Das kommt noch. Das war unser bisheriges Geschäftsmodell. Wir sehen es aber schon beim Dienstleistungsimport. Denn welche Technologie verwenden wir, wenn wir heute beispielsweise Videokonferenzen implementieren? US-amerikanische Technologie oder chinesische Technologie? Ja? Und das sind alles keine europäischen Technologien mehr. Und die bezahlen wir über Dienstleistungsimport.
Das heißt, werden wir jetzt letztlich dann auch mit Exporten von China überrollt?
Besteht natürlich eine Gefahr, ja. Ich glaube auch, man darf und man soll Europa nicht abschreiben. Ich glaube auch an Innovationen und an Patenten, genau wie es Christian Helmenstein sagt, haben wir viel. Aber wir dürfen auch nicht den Trugschluss sagen, okay, jetzt haben wir hier Innovation und Patente und produziert wird's woanders, weil ein Forschungsstandort und ein Produktionsstandort geht nur zusammen. Es kann nicht sein, wir machen halt hier in Österreich Forschung und Produktion woanders, dann wird die Forschung nicht zweckdienlich verwendet werden können. Und da sind wir wieder beim Thema von vorher. Wenn wir innovativ sind und diese Innovationen für Wind, für Elektromobilität, die wir in Österreich auch haben, dann wollen wir sie auch hier produzieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema Standort, Wettbewerbsfähigkeit, Kosten, ob man es hier produzieren kann oder halt in der Slowakei oder in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union.
Ich würde den Punkt gerne noch aufgreifen wollen, was der Mitarbeiter zitiert hat, die sogenannte Kolokationshypothese, dass nämlich Produktion und F&E und Innovationskraft untrennbar miteinander verbunden sind. Und wir haben das zu einer sogenannten Trilokationshypothese erweitert. Wir haben nämlich noch einen anderen empirischen Befund feststellen können, dass an jenen Standorten, wo produziert und geforscht und innoviert wird, zumeist auch die Erstausrollung erfolgt. Und das hat einen ganz hohen Nutzen für die Bevölkerung. Denken wir nur an den Gesundheitsbereich. Ja, wir möchten doch in Österreich die besten Therapien zur Verfügung haben. Also muss ich die pharmazeutische Produktion in Österreich haben, auch die F&E in Österreich haben. Denn dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch die klinischen Erstanwendungen in Österreich passieren mit dem entsprechenden Patientinnen und Patientennutzen. Deswegen ist genau dieser Zusammenhang zwischen F&E einerseits Innovationsaktivitäten und Produktionsaktivitäten so essentiell.
Wie sieht es dann eigentlich auch mit der Förderung? Wir haben ja durchaus in Österreich eine ganz gute Förderung, was jetzt gerade F&E betrifft. Sind Sie damit zufrieden oder sollte man da auch was ändern? Oder?
Muss man positiver, das sind eines der drei wesentlichen Standort-Erfolgsfaktoren von Österreich. Wir haben drei. Ja. Das eine ist die duale Ausbildung, die Lehrlingsausbildung, die es bei uns in Deutschland und Schweiz gibt. Das ist der Grund, wieso wir so eine hohe Industriequote haben. Das zweite ist die Kontrollbank abgesicherten Exportkredite, die den österreichischen globalen Nischenweltmeistern, wie wir da sind, die Möglichkeit gibt, dort entsprechend mit Finanzierungen ausgestattet zu sein. Und das dritte ist die Forschungsprämie, die mit 14% außergewöhnlich in Europa ist. Sie wird auch von der EU immer wieder attackiert. Das ist der Grund, wieso wir hier in Österreich noch hohe Innovation haben. Also das sind die Kriterien, warum wir immer noch so gut sind.
Aber nichtsdestotrotz sind wir drauf und dran, das dann zu verspielen, dass dann letztlich auch die Ausrollung und die Umsetzung und die Produktion.
Ja, das Thema, wir sind klein, wir haben in Europa keinen Kapitalmarkt, den haben wir ja zum Stillstand reguliert. Ja, wenn Innovationen, Startups, dann sind sie irgendwann auf der Westküste oder sonst wo, aber nicht mehr in Europa. Ja, ich rede jetzt nicht von AI oder KI, wie es wir nennen. Das ist das Problem. Wir haben alles zum Stillstand reguliert. Den Kapitalmarkt, Taxonomie, ESG und jetzt das Lieferkettengesetz. Bis das bei uns in Kraft ist, sind die KMUs eh schon wahrscheinlich halbtot durch andere Rahmenbedingungen. Also die Ernsthaftigkeit, die wir hier haben, aufgrund des falschen Wegeinschlags, ist noch nicht quer durch. Und ich hoffe, dass am Sonntag ein Ergebnis in der EU rauskommt, wo das einmal ein Umdrehen entsteht.
Lieferkettengesetz, großes Problem offensichtlich ja auch. Nichtsdestotrotz, ich sage das mal, einen gewissen Bedarf Richtung Green gibt es ja trotzdem. Wo wäre da der richtige Mittelweg, Herr Mitterbauer?
Ich glaube, Lieferkettengesetz und Green sind für mich zwei fast ein bisschen unterschiedliche Paar Schuhe. Lieferkettengesetz ist gut gemeint, aber ganz schlecht gemacht, wenn ich das so sagen darf, in der Europäischen Union. Das wird ein Bürokratiemonster, ein Tsunami mit Zettel ausfüllen oder digitale Sachen ausfüllen, die schon größere Unternehmen, wie wir es vielleicht sind, zur Belastungsgrenze bringt. Noch viel relevanter ist kleinere Unternehmen. Ja, es gibt Unternehmen, die heute, wie soll ich sagen, in unseren Lieferketten sind, in Ländern außerhalb von Europa, die sich noch überlegen, wollen sie dann mit uns in Europa Geschäfte machen, um dieses auszufüllen. Also, das ist das eine. Beim Green Deal, der ist gut, der ist richtig, der ist wichtig, der ist zentral, aber man muss ihn ganzheitlich denken und nicht ideologisch denken, wie er derzeit gemacht wird. Ich möchte noch einmal zurückkommen, wenn ich das darf, zu diesem Thema, wir nennen es Unternehmen statt Unterlassen. Dass das Thema Unternehmen, das ist ein Thema wie Leistung, kein Schimpfwort ist, sondern was Gutes. Und offen gesprochen, ich glaube, dass in der Breite, wenn man mit Leuten redet, auch im ländlichen Bereich, aber auch im städtischen Bereich, die Leute das eh wissen und sagen, okay, Leistung ist eh klar, wir wollen auch leisten, ist ja was Positives. Wir wollen ja nicht nur sozusagen sozial schmarotzen. Und dieses Thema Leisten, auch Hochleistung, auch Unternehmen, dass das was Gutes ist und auch ein Wort wie Eigenverantwortung, dass das wieder zentraler ist in der öffentlichen Diskussion, im öffentlichen Diskurs, in der medialen Berichterstattung und am Ende des Tages schon auch in der Ausbildung, in der schulischen Bildung, in das, was unsere Kinder mitbekommen.
Also offensichtlich brauchen wir eine dringende Kehrtwende jetzt auch, was die Standortpolitik betrifft. Vielleicht jetzt noch eine letzte Runde nacheinander an Sie alle drei. Was sind denn die wirkungsvollsten und vor allem auch die dringlichsten Maßnahmen, die man jetzt ergreifen muss oder sollte, um die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu steigern? Ich fange mit Ihnen an, Herr Flöger.
Wir sind eingebettet in Europa und in der Europäischen Union haben wir eine Situation, wo wir ungefähr 10 Jahre hinter den Japanern sind, was demografische Entwicklung ist, ja. Gut, die Japaner haben nicht so eine unqualifizierte Einwanderung gehabt, aber das Thema ist, wir müssen mit den Zinsen dramatisch runter. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben als den Eurobond, also eine wirklich zentrale Finanzierung, um Infrastruktur, Innovation heranzubringen. Und wenn ich jetzt runterspringe zu uns, wir müssen jetzt diejenigen aufwecken oder die, die noch bereit sind, mehr Leistung zu bringen über steuerliche Anreize. Ja, wer bereit ist, brutto für netto. Also volles Rohr, jetzt geht's und gemeinsam. Und dieser kleinkarierte politische Diskurs, den wir haben, der auch zur, würde ich sagen, fast zur Entvölkerung von qualifizierten politischen Personal geführt hat, das muss aufhören.
Also Leistung ja. Muss sich auch wieder auszahlen.
Miteinander,
ja. Ich würde gerne drei Sachen sagen. Ja. Befreiungsschlag aus dem Bürokratiedschungel.
Ja, danke.
Ganz zentral. Ich führe es jetzt nicht aus, was ich damit meine. Keine neuen Steuern. Wir brauchen keine neuen Steuern, sondern vielmehr sparen bei Lohnnebenkosten, sparen im System. Das heißt nicht sparen im System und damit haben wir weniger Leistung, was relevant ist für uns Bürgerinnen und Bürger, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten im System zu sparen und damit auch wieder zu entlasten, Lohnnebenkosten zu senken und den Standort wieder wettbewerbsfähiger machen und somit wieder Steuern zu behalten und Wohlstand zu sichern.
Ich bin ein großer Freund qualitativen Wachstums statt quantitativen Wachstums. Und das bedeutet auch, gerade im Bereich der Bürokratie, wir brauchen smarte, intelligente Regulierung und nicht eine völlig überbewordende, außer Kontrolle geratende Bürokratielast.
Die Frage ist nur, wie bekommt man das hin?
Da könnte man ja vorschlagen, für jede neue Regulierung zwei alte fallen zu lassen. Das ist sehr schwierig zu implementieren. Außerdem sind die möglicherweise nicht gleichwertig. Deswegen würde ich einen anderen Vorschlag machen unter dem Stichwort Public First. Alle wirtschaftsrelevante Regulierung, die neu kommt, soll zunächst mal 1 bis 2 Jahre lang in der öffentlichen Verwaltung implementiert werden. Und wenn die öffentliche Verwaltung immer noch davon überzeugt ist, dass es eine gute Regulierung ist und dass sie auch gut gemacht ist, dann übernehmen wir sie in der Wirtschaft. Da bin ich sicher, dass wir sehr schnell zu Deregulierung kommen.
Das war der Standort-Talk, der von der Presseredaktion in Unabhängigkeit gestaltet wurde. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellen Vereinigung Oberösterreich möglich geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören.